Guten Abend, Saal Z. Unser nächster Redner, Ben, ist ein Aficionado, der so ein bisschen an Sicherheit, aber auch an Kryptographie und Maschinenlernen arbeitet. Aber seine kleine Hoffnung ist, dass er eine metrische Raumtheorie finden will. Ein Applaus für Ben. Dieser Talk wird übersetzt von C3 Lingo. Herzlich willkommen.
Alright, hello everyone and
welcome. Okay, hallo alle zusammen. Willkommen bei der Rust-Binär-Analyse. Funktion für Funktion. Ich wurde schon mal vorgestellt, aber ich stelle mich nochmal vor. Ich bin Ben, ich bin Sicherheitsforscher. Ich mache vor allem eine Menge Reverse Engineering, aber manchmal auch Machine Learning und Kryptographie. Ich bin heute nicht 100% gesund, insofern entschuldige ich vielleicht den einen oder anderen Huster. Rust ist super, es ist schnell, es kompiliert zu vielen Sachen, es hat wenige Bugs durch seine Speichersicherheit, aber es hat auch einen gewissen Ruf. Und da möchte ich jetzt was gegen tun und deswegen haben wir in diesem Talk jetzt ein paar Ziele. Das erste ist, eine Rust-Binary von vorne bis hinten zu verstehen, um uns da auch das Assembly zu anzugucken. Wir werden außerdem ein bisschen mehr verstehen, wie der Compiler sich ausdrückt in Assembly-Sprache. Und als nächstes werden wir immer genauer verstehen, wie der Compiler denkt und operiert. Dieser Talk ist jetzt nicht das Äquivalent zu dem Buch Praktische Analyse für Rust, sondern da geht es darum, jede Rust-Binary zu verstehen und darum geht es hier nicht. Man wird jetzt nicht irgendwie das große Rust-Binär-Monster zu besiegen, sondern wir machen das alles jetzt schön simpel. Es soll mehr so eine freundliche Einführung sein in die Art, wie der Rust-Compiler denkt, in einem ruhigen Format. Dieser Talk ist basiert auf einem riesigen Blogpost und hier bekommt ihr jetzt nur die spannendsten Highlights. Es gibt außerdem ein Git-Repository, was dazu gehört, wo alle Quellcodes und Binaries, die dazu gehören, zur verfügbar sind und mit denen ihr gerne rumspielen könnt. So, jetzt lasst uns mal mit ein bisschen Programmiersprachen-Basics anfangen. Wie drückt sich der Rust-Compiler in Assembly-Sprache aus? Um das mal auszuprobieren, haben wir mal hier so ein kleines Beispielprogramm. Das ist jetzt nichts Besonderes. Da sind einige verschiedene Objekte drin, die hergestellt werden. Jedes Objekt hat einen Namen, ein Alter und ein Lieblingsbeetle und dann werden die Sachen ausgedruckt, also zur Konsole geprintet und da geht es jetzt nicht so ums Spezielle, sondern wir wollten erstmal so einen allgemeinen Kontext, so was diese Quellcode-Snippets sind und wo die herkommen. Wenn wir jetzt eine Rust-Binary reverse-engineeren, dann ist das Erste, was wir sehen werden, wahrscheinlich das hier. In Rust haben die hardgecodeten Strings keine Nullterminierung. Das heißt, wenn man das jetzt zum Beispiel in AIDA öffnet, dann wird der alle Strings in einen großen zusammenfassen. Eine Art, wie man das fixen kann in AIDA, ist, dass man zum Beginn des Strings geht und dann manuell die korrekten Strings dann nach und nach einfügt. Das andere, was man aber machen kann, ist, dass 3 Wochen, nachdem wir den ursprünglichen Blogpost veröffentlicht haben, da wurde ein neues Rust-Analyse-Plugin für veröffentlicht, was genau dieses Problem löst, was ich euch auch ans Herz legen möchte. Jetzt, wenn wir Reverse Engineering machen, ist es immer sehr praktisch, den Zustand des dynamischen Speichers, während das Programm sich ausführt, anzusehen. Nicht nur mit dem statischen Programmcode. Und das Erste, was man hier sehen kann, ist zum Beispiel, wie diese String-Objekte kreiert werden unter der Haube. Es ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben halt hier eine Länge, wir haben einen Buffer und wir haben noch eine Art Kapazität, die behält quasi einen Überblick darüber, wie viel Kapazität in diesem String noch verfügbar ist. Und das Wichtigste hier ist, dass wir das erstmal im Überblick haben und das wird im Nachhinein wieder auftauchen. Das letzte Basisfeature, was wir einmal angucken wollen, ist eine Vorschleife, wo wir uns mal genauer angucken, dass es erst ganz einfach sieht, aber tatsächlich unter der Haube ist es super weird, wie so ein Alien. Da werden Objekte hier und irgendwelche Funktionen werden wiederholt aufgerufen. Ja, müssen wir jetzt uns mal genauer angucken, um es zu verstehen. Also wir sehen, hier wird irgendein Objekt erstellt. Das ist ein Range-Objekt. Das hat einen Start- und ein Endfeld. Start ist immer 0 und Ende ist meistens 10. Und die Funktion wird immer wieder aufgerufen auf dieser Range. Diese Funktion nennt sich Next. Die Next-Funktion macht mehrere Sachen. Das erste ist, sie gibt ein Objekt zurück. Dieses Objekt hat im Endeffekt den Typ, dass ein Vielleicht-Integer ist, ein Maybe-Integer. Kann also entweder nichts oder ein Wert sein. Das Maybe-Feld ist 0 für nichts und 1 für wir haben einen Wert. So, und dann das Zahlenfeld für den tatsächlichen numerischen Wert. Und dann mit wie diese Next-Funktion jetzt entscheidet, was sie zurückgibt, ist tatsächlich, hängt davon ab, dass wenn das Startfeld weniger als das Endfeld ist, dann wird Next den Wert des Endfelds zurückgeben, dass er da ist. Aber wenn das Startfeld gleich dem Endfeld ist oder sogar größer als das Endfeld ist irgendwie, dann würde die Next-Funktion ein Maybe zurückgeben mit dem Maybe-Feld auf 0 gesetzt, also es gibt nichts zurück. Und nachdem dieser Maybe-Integer jetzt entschieden wurde, welcher zurückgegeben wird, dann haben wir die nächste Funktion und was das hier mal jetzt macht, ist, dass es die Range, das Range-Objekt mutiert, indem es den Start um 1 verschiebt. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was passiert, wenn wir mit dem Range-Objekt immer wieder Next aufrufen, dann stellen wir fest, ah, okay, als erstes gibt die Next-Funktion ein Maybe-Objekt zurück, was Daten enthält, danach wird das Range-Objekt mutiert, das Startfeld wird auf 1 gesetzt, als nächstes kriegt man jetzt den ersten Integer. So, und das ist also immer noch ein tatsächlicher numerischer Wert. Und dann bekommt man 2, dann bekommt man 3, dann bekommt man 4 und am Ende erreicht man 9. So, und nachdem wir jetzt 9 als Maybe-Integer erreichen, dann wird das Range-Objekt natürlich den Start und das End gleich. Und wie schon erwähnt, wenn wir jetzt Next aufrufen, dann werden wir da ein Nothing zurückbekommen. Und mit dem Maybe-Feld auf 0 gesetzt. Ich hoffe, wenn ihr das von außen anseht, dann werdet ihr wertschätzen können, dass dieses Ding im Endeffekt genau die Logik repräsentiert, die man braucht, um einen For-Loop darzustellen. Wir bekommen diese numerischen Werte einer nach dem anderen und dann, wenn es keine mehr gibt, wenn wir nicht mehr weiter iterieren können, dann wird diese Funktion nichts zurückgeben. Und das signalisiert damit, dass die Schleife beendet ist. Jetzt würde ich verstehen, wenn ihr das anguckt und sagt, das ist komplett overengineered. Aber tatsächlich ist das eine sehr praktische Konstruktion, weil es dem Rust-Compiler erlaubt, so diese Iterationskonzepte auszuführen und Objekte, die komplexer sind als einzelne Integers, Zahlen, auch ordentlich zu verarbeiten. So, und jetzt reden wir über das Typensystem in Rust und insbesondere über sogenannte Sumtypes. Die müssen wir verstehen, um die Fehlerbehandlung in Rust zu verstehen. Und das muss man verstehen, um wirklich die rudimentärsten Sachen in Rust-Programmen zu verstehen. Also, was ist ein Sumtype? Also ein Summtyp. Das ist im Grunde wie ein Enumerator-Wert, ein Enum, aber tatsächlich kann jeder Eintrag von dem Enum einen anderen Datentypen enthalten, sozusagen. Da haben wir hier so ein Beispiel auf dem Bildschirm gerade. Hier dieser Sumtype links, 1 links, der hat zwei Optionen, einmal One Option und Another Option und beide davon enthalten einen Integer-Wert, einen Zahlenwert. Und wie funktioniert das? Naja, es alloziert halt einfach zwei Felder und eins davon ist Entscheidungsfeld, was entscheidet quasi, welche Art von Typ das hier jetzt gerade enthält. Und ein anderes Feld, was dann den tatsächlichen numerischen Wert von dem Integer enthält. Das ist nicht so kompliziert. Wenn ich euch jetzt gesagt hätte, ihr sollt das so implementieren, dann hättet ihr es wahrscheinlich auch genauso implementiert. Aber, wie der Rust-Compiler das macht, bei manchen von diesen Typen, ist tatsächlich nicht immer genauso einfach. Und wenn wir jetzt mal etwas komplizierteres machen, was wirklich fast exakt das gleiche ist, aber diesmal hat die Another-Option Option einen String als Option, als Datenargument. Und jetzt würde man natürlich denken, okay, das braucht jetzt vielleicht 4 Felder oder so. Also ja, wir brauchen halt, der String braucht 3 Felder und wir brauchen noch den numerischen Wert. Ja, okay, das sind 4 Felder insgesamt. Aber nein, stattdessen macht der Compiler was Schlaues und der sagt, ah nee, warum sollte ich in 4 Feldern machen, wenn ich es in 3 machen kann? Naja, er merkt, dass in dem String-Objekt der Buffer-Pointer nie 0 sein darf. So, Rust hat dieses Feature nicht, wie ein Null-Pointer oder sowas. Und basierend darauf entscheidet sich der Compiler zu sagen, dass der Wert von buff 0 bedeutet, dass das hier kein String ist, sondern ein Integer und die One-Option ist. Das heißt, wenn der Compiler jetzt Code generieren muss, der prüft, welche Variante von dem SumType das ist, dann guckt er einfach den Buff-Type, den Buffer an, und wenn er 0 ist, dann ist es One-Option, und wenn es nicht 0 ist, dann ist es Another-Option. Okay. So, jetzt können wir uns Error Handling genauer angucken, insbesondere Resultate und Optionen. Ich meine, das sind einfach nur Summentypen, das habt ihr schon verstanden. Im Endeffekt nur ganz viel syntaktischer Zucker, den wir auf diese Features draufgestreut haben, für diese Summentypen und Ergebnisse. Und hier haben wir zum Beispiel den SumType 6, und der kann zum Beispiel eine Option haben und eine andere Option, die aber ein Integer hat. Im Grunde genau das Gleiche, indem wir das einfach nur umbenennen, können wir hier jetzt ein SumType haben, mit einer One-Option mit einem Integer 64, oder auch wie oben rechts None und Sum mit einem Integer verpacken. Das ist genau dieses Maybe, wovon wir vorhin gesprochen haben. Und genauso wie man einen SumType 7 da unten links haben könnte, was zwei Varianten hat, eine mit einem Integer und eine mit einem String, könnte man genau das gleiche machen und das Ganze umbenennen und das ein Ergebnis nennen von irgendwas, wo das Ergebnis ist, dass man entweder einen OK-Wert hat, was nur eine Zahlenwert ist, oder eine Error-Variante, die halt einen String enthält. Das nur so als hypothetisches Beispiel, von was man benutzen kann, um zum Beispiel Dinge zurückzugeben. Zum Beispiel hat man eine Funktion, die irgendwelche Arithmetik durchführt, und wenn alles okay ist, dann übergibt man den korrekten Wert im OK-Bereich zurück, und wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann würde man halt eine Fehlermeldung mit einer Beschreibung im Error-Feld zurückgeben. Oh, okay. Und wie sehen diese Optionen und Result-Types dann im Assembly aus tatsächlich? Naja, da gibt es jetzt auch keine großen Überraschungen. Wir haben es schon gesehen, wie der Compiler das macht. Das sind einfach nur SumTypes. Wenn der Compiler da irgendwelche möglichen Werte nutzen kann, wie zum Beispiel ein Bufferwert, der nicht 0 sein kann, dann wird der Compiler das auch weiterhin tun. Und wenn nicht, dann wird er das natürlich nicht tun. Eine neue Sache, die man hier in der Folie hat, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, ist, wie der Compiler mit diesem Beetle umgeht, Option Beetle. Und da sehen wir wieder, dass der Compiler feststellt, ah, okay, dass der Wert 4, den kann es nicht geben. Und deswegen sagt der Compiler einfach, okay, die vierte Option 4, das ist jetzt einfach nichts. Also das ist die None-Option. Und so kann die Option von einem Beetle einfach so erstellt werden, in einem Feld anstatt von mehreren. So, jetzt gucken wir weiter. Jetzt ganz viele Funktionen in Rust geben Options und Results zurück. Und wenn wir jeden davon einzeln behandeln müssen mit Boilerplate-Code, dann so, okay, welches ist jetzt das Ergebnis, und dann unterscheiden, ob es okay ist oder nicht, dann wird das Programm richtig groß und richtig unhandlich. Und deswegen hat Rust einen netten kleinen Operator, den sogenannten Try, den Versuchsoperator, das einfach so eine Kurzform ist. Im Grunde guckt es das Ergebnis an, das Result, und sagt dann, ob es okay ist oder nicht. Und was genau das heißt, werde ich später nochmal sagen. Und was es von der Programmierersicht aus macht, ist einfach, dass wenn das okay ist, das Ergebnis, wenn es okay ist, dann wird das einfach ausgepackt. Also dann haben wir aus dem OK-Integer, machen wir einfach nur den Integer selbst. So, aber wenn wir einen Fehler haben, dann wird die Logik quasi umgangen und der Wert wird sofort den Stack zurückgegeben. Also das heißt, im Grunde wird der Fehler dann aus der Gesamtfunktion, aus der übergeordneten Funktion zurückgegeben. Das ist einfach eine sehr einfache Art, wie man mit Optionen und Results umgehen kann in Rust. Und die Art, wie das vom Compiler tatsächlich dann implementiert wird, ist, dass es für jeden Typ dann so eine kleine Funktion hat mit einer Branch-Funktion. Die ist tatsächlich unterschiedlich je nach Typ, und da werden wir später nochmal drüber reden. Aber der Punkt ist, dass nach jedem Zweig, der entschieden wird, wird ein neuer Zweig erstellt für den Control Flow, und mit Continue kann dann in in diesem Fall halt hier einfach okay weitergemacht werden und break heißt, irgendwas ist schief gelaufen und der Fehler muss zurückgegeben werden. So, und jetzt können wir reden über den finalen Sumtype und das ist der Kontrollfluss von einer Person und einem Fehler. So, okay, warum ist uns das wichtig? Naja, in dem Programmieren, wie wir das machen, da werden einige Objekte erstellt und die Erstellung von Objekten kann scheitern. Das heißt, da muss dann also auch so ein Fragezeichen hinter, weil das ist ein Result-Wert, der zurückkommt und der Compiler muss jetzt quasi, um zu entscheiden, ob er weiter Code generiert, der entscheidet, wie damit umgegangen wird, wird er jetzt prüfen, welche Variante ist in diesem Kontrollfluss drin und das ist auch, was diese Branch-Funktion dann kontrolliert. Und um zu verstehen, wie diese Prüfung aussieht im Assembly, müssen wir sehen, wie diese Kontrollstruktur aussieht. Und wir wissen ja schon, wie dieses Personenobjekt aufgebaut ist, der hat jetzt einen Namen als String, ein Alter als Integer und noch einen Lieblingsbeetle, was bis zu 4 sein kann und wir haben den Fehler. Und was einfach nur ein Enum ist. Und jetzt ist es wieder kein Mysterium, wie das alles funktioniert, sondern er findet einfach einen Platz für dieses Error-Enum. Da sehen wir, dass im Name, da ist Platz für eine Fehlermeldung. Jetzt sehen wir, wie wird dieses Ding jetzt encodiert, aber ob es jetzt ein Fehler ist oder nicht. Und da nutzt es dann auch wieder das Option Beetle. Da stellt es fest, dass der Wert 5 unmöglich ist, deswegen nutzt es einfach den Wert 5 in diesem Feld, um zu bedeuten, dass diese Kontrollflussstruktur jetzt eine Bruchvariante ist, eine Abbruchvariante. Und genau, so, und alles, was ich euch jetzt gesagt habe, ist, dass im Endeffekt, wenn wir uns jetzt ein sehr einfaches idiomatisches Programm angucken, was solche Art von Objekten benutzt und dann diesen Versuchsoperator benutzt, weil die Konstruktion davon scheitern kann, dann um zu gucken, ob das tatsächlich erfolgreich passiert ist oder nicht, wird der Compiler dieses Objekt angucken und gucken, ob das Lieblingsbeetle-Feld 5 ist, auch wenn der Programmierer, der das programmiert hat, das eigentlich in diesem Enum-Feld nur bis zu 3 Werte vorgesehen hat. Als wir das erste Mal gesehen haben, waren wir super verwirrt und dachten, wir haben irgendwas fundamental nicht verstanden. Aber basierend auf allem, was ich euch jetzt gesagt habe, sollte das eigentlich sehr viel Sinn machen für euch, warum, nachdem dieses Objekt kontrolliert erstellt wurde, der Compiler prüfen wird, ob dieses Feld ob der Lieblingsbeetle tatsächlich der sechste Beetle der Lieblingsbeetle ist. Vielleicht dachtet ihr erst, es gab nur 4 Beetles, aber das ist tatsächlich ein Fehler. Es gibt tatsächlich 6. John, Paul, George, Ringo, None und Error. So, mit allen diesen neuen Ansichten können wir einmal über das Trait-System in Rust reden und da würden wir jetzt mal genauer drüber reden und gucken jetzt mal in genau die sekundären Effekte, die daraus entstehen, genauer angucken.
Ein Trait ist sowas wie ein Java-Interface, plus besser. Am Ende ist es nur ein Vertrag, den der Typ implementiert. Deine Funktion für den Personentyp muss halt den Namen und den soweit implementieren. Rust hat auch eine nette Funktion, das heißt Generics. Und was man damit machen kann, ist eine Funktion nicht für einen bestimmten Typ implementieren, sondern für alle Typen. Auf dem Bildschirm kann man jetzt eine Implementierung von dem Typ Foo sehen, für alle Sachen, die Trait-Personen implementieren. Call some abstract notion of a method that it should exist in theory because the type he implements the trait. Man kann halt nicht eine beliebige Sachen implementieren. The image on the left, the implementation of foo, it's kind of like a scaffold or a mold. And wherever there is a benutzt das Bild auf.
Und selbst wenn das theoretisch existieren sollte, dann wird der Compiler jetzt sagen, dass es hier nicht geht, indem der Call in die tatsächliche Implementierung eingefügt wird von diesem spezifischen Typ für diese Methode, die natürlich existiert, weil wir diesen Trait hier feststellen. festgelegt haben. Und eine Funktion so zu implementieren für irgendeinen Typen, für irgendeinen bestimmten Trait, ist eine sogenannte freie Implementierung, eine Blanket-Implementierung. Und die Funktion davon ist, dass man im Endeffekt so 7 oder 8 verschiedene Kopien von der gleichen Funktion haben kann, nur implementiert für verschiedene Typen. Und nichts davon passiert zur Laufzeit, so wie man das verstehen sollte, so, also über welchen Typen es geht. Es gibt hier keine dynamische Verteilung, welche Funktion benutzt wird, sondern dieser Prozess davon, verschiedene Funktionen zu erstellen, die fast gleich sind, nur für die Typen unterschiedlich, ist sogenannte Monomorphisierung. Und dieses komplette Ökosystem von generischen Traits, wie beeinflusst das jetzt tatsächlich die Struktur von Rust-Binaries? Und dann sehen wir tatsächlich sehr und auf sehr interessante Arten. Allgemein kann man sagen, es ist sehr, sehr, sehr sinnvoll auf jeden Fall und nützlich, in Traits über das Problem nachzudenken. Und alles, über das wir bisher nachgedacht haben, hat basiert auf Traits eigentlich alles, was wir bisher gesagt haben. Also mit dem Iterator-Trait, Dinge anzeigen können wir nur wegen dem Display-Trait, Dinge zählen in einer Vorschleife können wir nur wegen dem Iterator-Trait, und wir können auch nur auf diesen Beetle-Option prüfen wegen dem Try-Operator. Beziehungsweise dem Try-Trait. Und das heißt, wenn man jetzt mal in so eine Rust-Binary reinguckt und versucht zu verstehen, was ist das jetzt für eine Funktion, dann wird man echt eine richtig schlechte Zeit haben. Vor allem, wenn man Zugriff auf die Symbole hat, weil die automatisch generierten Symbole vom Rust-Compiler sind nicht so gut. Die sind auch nicht sehr lesbar. Die werden ein großes Chaos super schnell. Da gibt es auch noch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Ich glaube, Generics sind da der größte Faktor. Aber das Ding ist, es gibt tatsächlich Hoffnung. Da ist das Top-Beispiel hier, wo tatsächlich ein gleicher Programmierer eventuell diese Funktion Next nennen würde. Wo wir merken, okay, die existiert vielleicht schon. Und genauso kann man verstehen, dass alles, was diese Funktionen tun, kann man auch so verstehen, solange man in Traits nachdenkt und diese Art von Fragen stellen kann. Immer so dieses, so welche Typen werden zurückgegeben und welche Traits sind da drin. Also wenn wir jetzt mal dieses komplett lesbare Beispiel hier unten ansehen, dann können wir sehen, dass wenn wir jetzt nach diesen Nadeln in diesem komplizierten Namen hier suchen, in diesem Funktionsaufruf, dann sucht nach diesen Sachen, die ich gerade genannt habe. Also, das ist eine Implementierung der Funktion next für einen bestimmten Wertetyp von diesem Values-Ding, was den Iterator-Trait implementiert, und für die Option out. Und jetzt können wir mit dieser Monomorphisierung sehen, dass wir diese Ähnlichkeit von Funktionen ungefähr erkennen können. Wir kriegen viele Funktionen, die im Endeffekt genau gleich aussehen. Manche davon sind komplett unterschiedlich und können auch komplett verteilt sein über verschiedene Binaries. Also die beste Funktionsähnlichkeitsfunktion in einem Reverse Engineering kann davon sehr verwirrt werden. Also zum Beispiel sagt es, oh, das hier sieht aus wie Funktion X, und vielleicht wollen wir dem jetzt mehr Wichtigkeit zuweisen als was anderem. Das Ganze funktioniert nur für diese Blanket-Implementierung. Für andere Implementierungen, wie zum Beispiel eine Implementierung von einer Funktion oder einem Trait für einen bestimmten spezifischen Typen oder irgendwas, wo das Programm den Compiler fragt, eine Funktion oder einen Trait zu deriven, dann wird man das eventuell nicht bekommen. So, das finale Ding im Trait-Ökosystem, was ich noch gerne benennen würde, ist das Problem der Modularität. Und das hier ist im Endeffekt auch Bibliothekscode. Aber da kann man auch vieles machen, wo es genau andersrum ist. Also vielleicht schreibt der Nutzer irgendwelchen Code, der irgendwelche Sachen sortiert. Und er nutzt diese Sortierfunktion auf so Geburtsakten. Und vielleicht sagt dann irgendwas, ah, okay, dieser Typ ist aber nicht sortierbar, wir haben kein Order-Trait. So. Das heißt, man implementiert jetzt den Order-Trait, die Funktion, und das Ganze kompiliert wunderbar. Und 3 Monate später gucken wir dieses Problem nochmal an, und wir sehen jetzt, dass diese Sortierfunktion, die eigentlich quasi Bibliothekscode ist, also wirklich einfach nur ein Funktionsaufruf, der und vor allem andauernd eine Funktion aufruft, die dann 12 Level tiefer tatsächlich erst die Funktion aufruft, die wir tatsächlich brauchen, diese Vergleichsfunktion, die man hier geschrieben hat. Okay, und das ist vielleicht eine nicht so gute Situation und da sollte man vielleicht schon was drüber wissen und jetzt wisst ihr es aber und das ist schon der halbe Kampf gewonnen. So, die finale Sache im Trade-System, die ich einmal erwähnen will, ist die Existenz von Containern. Rust hat verschiedene eingebaute Arten von Container. Die wichtigsten sind Hashmaps und Container. Hashmaps sind, naja, das Wichtigste, was sie tun, ist, dass sie diese Personenobjekte aus dem Vektor rausnehmen und nimmt deren Namen und Alter und tut sie in diese Hashmap rein. Und wenn man jetzt in dieses Assembly reinguckt, ohne dass man über Trades nachdenkt, dann wird man auch eine richtig schlechte Zeit haben. Wenn man da reingeht mit einem disziplinierten Kopf und von vornherein sich darüber Gedanken macht, dann ist das, was hier tatsächlich passiert, gar nicht so unverständlich. Also wir fangen an mit diesem Vektor von Personenobjekten. Der implementiert den Into-Iterator-Trade. Das heißt, den können wir verwandeln. Und wenn wir dieses Into-Iterator-Object aufrufen, dann kommt da wieder ein Iterator-Trade raus. Und das heißt wieder, der Compiler kann darauf die Next-Funktion aufrufen. Wie gesagt, das ist diese Vorschleifenlogik. Und daraus entscheiden wir dann, ob es ein Something wird oder ein Nothing. Und solange der Compiler diese Personenobjekte bekommt und nicht irgendwas, was uns sagt, dass der Vektor zu Ende ist, dann wird Name und Age in Future, also Name und Alter, aufgerufen wird. Und jetzt hat der Compiler den Namen und das Alter, fast, weil Alter in der Zukunft kann tatsächlich scheitern. Eventuell scheitert es, dann kommt der Try-Operator dahinter, der Compiler wird da eventuell so einen Branch einfügen, wegen dem Trade und so weiter, das habe ich ja alles schon erwähnt. Und final hat der Compiler jetzt endlich den Namen und das Alter von der Person. Wir können diese Werte nutzen. Die Insert-Funktion ist implementiert für diesen Teil der Hashmap. Und also im Endeffekt ist es doch gar nicht so kompliziert. So, und das finale Thema, das ich einmal ansprechen möchte, das jetzt auch nur noch 3 bis 4 Folien ist, ist das Thema von Iteratoren und Closures. Ein Iterator ist jetzt etwas, auf dem man Next aufrufen kann. Und eine Closure ist im Grunde eine anonyme Funktion, sehr praktisch als Argument oder Return-Type von einer Funktion. Closures haben eine Menge interessante Funktionen. Ich sollte jetzt hier vielleicht nicht genauer darauf eingehen, das ist nicht wirklich der Platz dafür. Aber tatsächlich zusammen sind Iteratoren und Closures erlauben, einem Code zu schreiben, so wie man ihn hier gerade im unteren Bild sehen kann von dieser Folie, was tatsächlich so der schönste Code ist, den niemand außer dir tatsächlich verstehen wird. Manche Leute lieben diesen Coding-Stil und schwören darauf. Deswegen dachte ich mir, dass wir das einmal durch den Compiler schieben und einmal gucken, was am Ende dabei hinauskommt. Und wir starten mit einer normalen Iterator-Variante und dann sehen wir hier als erstes so, okay, hier ist eine Summenfunktion, die aufgerufen wird. Ja gut, das macht soweit Sinn. Wir haben ja hier so eine Range, die am Anfang initialisiert wird. Da haben wir die Summenfunktion drauf. Die wird dann delegiert zu einer externen Summenfunktion vom Summen-Trade und das wiederum wird delegiert zu der Foil-Function, die wieder vom Iterator-Trade kommt. Und wie schon erwähnt, wir haben jetzt einen Iterator-Consumer und der hat Zugriff auf eine bestimmte Closure und was er macht, ist, er nimmt die ersten beiden Objekte des Iterators, gibt sie als Argument zur Closure und nimmt davon das Ergebnis und das nächste Argument des Iterators und führt das wieder in die Funktion ein, in die Closure, nimmt wieder das nächste Ergebnis und so weiter und so fort, bis der Iterator tatsächlich fertig konsumiert ist. Ich hoffe, ihr könnt sehen, dass in dem Sonderfall hier, dass das einfach nur eine Summe ist, dann wird diese Fold-Operation im Endeffekt eine Summierung des gesamten Iterators durchführen. Und das ist, wie diese Summierung tatsächlich implementiert ist unter der Haube und was diese Lasagne von Code tatsächlich macht. Und jetzt ist es Schöne, das Nächste, was wir hier sehen können, ist der nächste Iterator. Und da möchte ich an dieser Stelle aber vorher nochmal kurz darauf hinweisen, dass diese Additions-Closure, die wir hier haben, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht erwartet, tatsächlich tatsächlich nicht als Argument zu der Funktion übergeben wird, sondern das wird direkt gespliced in der Compile-Zeit in die Fold-Funktion hier rein. Also das ist was, wie wir es vielleicht vorhin schon gesehen haben bei der Monotonisierung. So, und jetzt haben wir noch eine andere Iterator-Expression kompiliert und da können wir jetzt sehen, dass es ein bisschen anders ist. Da benutzen wir jetzt den Map-Iterator und da sehen wir wieder auf der Oberfläche, sieht es eigentlich alles ganz normal aus. Also wir haben erst einen Aufruf zum Map und dann zusammen, aber da, wenn wir jetzt genauer reingucken, dann sehen wir, dass insbesondere, wenn diese Iterator-Expression kompiliert wird, dann macht die Map-Funktion tatsächlich eigentlich gar nichts. Es ist eigentlich nur ein Aufruf, der fast nichts macht, sondern tatsächlich die Multiplikation und die Addition passieren einfach innerhalb einer speziellen Closure, die in das Fold reingespliced wird. Das heißt, da ist jetzt wieder was, was man sieht, nee, es gibt nicht wirklich irgendwelche Boundaries oder Structs oder sowas in dem Fall. Wenn der Compiler jetzt entscheidet, dass die Map tatsächlich eigentlich keine Map ist, sondern stattdessen einfach ein Fold ist, dann ist das einfach, was der Compiler tun wird. Und jetzt sind wir bereit, um tatsächlich einmal den Iterator aus dem Beispiel genauer reinzugucken. Da kann man jetzt mal sehen, dass links, das ist das Äquivalent zu dem For-Loop, was wir am Anfang von dem Talk gesehen haben. Das ist ein Iterator, der aus einem Aufruf zu iterate entsteht und so weiter und so fort. Und jetzt seid ihr bereit zu hören, dass, wenn man das jetzt im Debug-Mode kompiliert, dann hat tatsächlich nichts davon echte Funktionalität in sich drin. Keine von diesen Funktionen tatsächlich tut irgendwas. Außer Cycle zum Beispiel hier nur zwingt den Compiler eine tiefe Kopie von dem Objekt zu tun, damit der Iterator nicht irgendwie leer wird und keine Objekte mehr hat irgendwann, sondern immer eine Kopie von dem frischen Iterator liefern kann. Und da ist einfach keine Garantie, dass das erste Objekt verfügbar sein wird, aber ansonsten macht auch Cycle fast nichts. Und tatsächlich final, ganz, ganz tief in der Implementierung der Funktion, diese super schwer zu verstehende, und ganz, ganz tief können wir eventuell diese Logik finden, wo wir vielleicht dachten, dass das irgendwie in der Implementierung von Take While oder Iterate oder und so weiter ist. Da haben wir jetzt endlich, ziemlich analog eigentlich, eine Funktion, die nennt sich fern genug in der Zukunft, die 14 Level tief im Callstack ist. Und da sieht, wie und da dann basierend auf dem Iterator konstruiert wird. Und jetzt wisst ihr vielleicht, was ihr erwarten könnt, was ihr verstehen müsst, wenn ihr das sowas dekompilieren müsst und analysieren müsst. Und ich wünsche euch allen Herzens, dass ihr das nie tun müsst. So, ich hoffe. Ich hoffe, dass ihr genug gesehen und gehört habt heute, dass ihr mit eurem Lieblings-Disassembler, wenn ihr das jetzt mal mit einem Rust-Binary macht, nicht sofort schreiend wegrennt, sondern da ruhig und entspannt rangehen könnt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Thank you so much, Ben. We have signal angels scouring the internet for people that are slowly oxidizing with questions.
Haben wir Fragen aus dem Internet?
We're monitoring on Matrix.
Wir gucken auf dem Mastodon, wir gucken im IRC. Unsere Signal Angels werden die richtigen Fragen aufnehmen und sie für uns ins Weite leiten. Und in der Halle haben wir auch schon Fragen. Bitte. Du hast gesagt, wenn du eine Funktion, einen Trait aufruft, dann ruft sie die Funktion auf. Wie funktioniert das mit einem Box-Trait? Wie ich am Anfang gesagt habe, haben wir nur 30 Minuten. Ja, jetzt im Blogpost. Jetzt ist ein Blogpost, aber am Anfang hatte ich aber 100 Folien und das war ein Horror. Und deswegen habe ich den gekürzt und in dem Blogpost ist eine Beschreibung von Boxed. Und da ist ein bisschen was. Und ich lade dich ein, das zu lesen.
Es gibt eine Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, woher du die Grafiken hast. Es ist keine große Überraschung, würde ich sagen. Jeder, der auf die Grafiken geguckt hat, sollte in der Lage sein, herauszufinden, dass die von KI generiert wurden. Ich habe die KI...
Das ist nicht, was ich gefragt habe. Dann immer weiter, immer weiter. Habe ich irgendwas aus dem Internet bekommen und dann kam irgendwas Vernünftiges aus diesem Prozess raus. Und ihr seht nur das tolle Endprodukt. Das ist eine Frage an Mikrofon 1. Danke für die Einführung in den Rust, was der Rust-Compiler tut. Einige Leute können es nicht einfach vermeiden und die müssen die Binary analysieren. Gab es da die Idee dafür, Werkzeuge zu entwickeln und weißt du eben, welche guten Werkzeuge, um das zu entwickeln? Deine Frage ist genau der Grund, warum ich so eine große Disclaimer-Folie am Anfang hatte. Und dann... wenn ich irgendeine Rust-Binary irgendeine runterlade und die analysiere, dann fange ich an, in der Ecke zu sitzen und weinen. Und ich weiß, dass da Leute sind, die Rust reverse engineeren und ich weiß, dass da Angriffe darüber da sind. Aber die State of the Art ist in diesem Bereich ist noch in den Anfängen und da fehlt noch vieles. Und wenn ich selber darüber nachdenke, dann ist das Nächste, was ich darüber nachdenke, was ich machen möchte.
Ich muss mir vorstellen, dass es im Internet weitere Fragen gibt. Doch keine Fragen aus dem Internet, aber aus dem Raum. Ich habe mich gefragt, warum hatten die meisten Basic-Blocks auf dem Slide einen Jump nach $+2, also 2 Bytes nach vorne? Ist das etwas, was der Compiler im Debug-Modus generiert, oder woher kommt das? Es tut mir sehr leid, aber eine Frage, warum der Compiler irgendetwas tut, sind oft nicht sinnvoll. Da findet man dann oft ein Gegenbeispiel für die Theorie. Eine Sache, die es auch nicht in diese Präsentation geschafft hat, ist, wie Stack-Frames in Rust funktionieren. Stack-Frames in Rust sind deutlich einfacher als sonst. Es gibt dort nur RSP, außer in der Main-Funktion. Dort wird auch REP verwendet. Und alle Argumente in der Main-Funktion werden dann relativ zu REP verwendet, aber auch nur in der Main-Funktion. Ich habe nachgefragt, warum das so funktioniert im Rust-Forum, aber da wusste auch keiner genau, warum das so funktioniert. Deswegen kann ich dir jetzt leider keine Antwort darauf geben.
We can take another question from microphone 3. Wir können eine andere Frage von Mikrofon 3 nehmen.
You are microphone 2.
Oh, sorry, you are microphone 3.
I am microphone 3.
That is my mistake, I'm so sorry.
What would the best way be to handle?
Was ist der beste Weg, um die Enum Werte für einige Types zu handeln? Die Arbeit, die ich hier getan habe, war manuell. Und das meiste, was ich getan habe, war über den Schock drüber zu kommen, dass ich da diesen Wert 5 gesehen habe, der da nicht da sein sollte. Aber in der Zukunft sollte es automatisches Tooling geben für dieses. Und es ist kein Plan für die Langzeit, das manuell zu tun.
Eine Frage von Mikrofon 2. Das Allozieren und Interpretieren von ungültigen Werten wie der Beetle 5, wie funktioniert das? Ich glaube, im Moment ist es so, dass der Compiler entscheidet, wie der Sumtype funktionieren soll, und das funktioniert dann im gesamten Programm so, so vermute ich das.
Thank you.
Microphone number one here in the front. Frage von Mikrofon 1. only debug mode? Was ist nur Debug Mode Binaries, die du gezeigt hast? Ja, das stimmt. Da sind einige Release Mode Binaries in dem Blogpost, aber ich. Ist deine Erfahrung, dass es Malware wiederholen ist? Ich nehme an, dass du Malware analysierst. Wenn ich Rust Malware analysiert habe, ist vieles, was wie in der Slide Folie 1. Zu der Frage, wie viel Debug Binaries die Realität widerspiegeln, habe ich extra die erste Folie gemacht, um zu zeigen, weil wir das wie nur aufs Einfaches machen. Und das war der Grund dafür.
Okay, eine letzte Frage vom Mikrofon Nummer 5. Oder vielleicht auch nicht vom Mikrofon 5. Mikrofon 2. Danke für deinen Talk. Und ich wollte fragen, wie das denn im Release-Mode dann funktioniert. Ich glaube, der Compiler soll im Release-Mode die meisten Instruktionen wegoptimieren. Und wie gut funktioniert das? Ist am Ende dann von dem komplizierten Gedöns, das du uns gezeigt hast, überhaupt noch was über? Oder wie funktioniert das? Okay, gut. Also, um optimisierten Code zu verstehen, ist es sehr wichtig, erstmal zu verstehen, wie der nicht optimisierte Code funktioniert. Und ein gutes Beispiel dafür ist diese For-Loop-Logik, die wir gesehen haben. Denn wenn du einen For-Loop schreibst, so wie wir ihn gesehen haben, dann ist diese gesamte komplizierte Maschinerie, die wir da gesehen haben, auch wegoptimiert und der For-Loop wirkt dann einfach wie in einem C-Programm. Aber wenn man das jetzt in einem noch komplizierteren Programm schreibt, dann taucht diese komplizierte Maschinerie wieder auf. Und es ist wahr, dass viele Logik, die wir hier gesehen haben, vom Compiler wegoptimiert wird, normalerweise, im Release-Mode, weil eben viele dieser Abstraktionen oft halt nichts zum Programm tatsächlich beitragen. Und in den trivialen Fällen, die wir uns dann hier angeguckt haben, werden die meistens wegoptimiert. Das ist richtig. Genau, also wenn man sich jetzt eine normale Binary anschaut, die nicht viel Kompliziertes macht und die im Release-Mode kompiliert, dann werden 80% der Funktionen, die da drin sind, einfach wegoptimiert. Aber es ist wichtig zu verstehen, was da eben wegoptimiert wurde. Deswegen haben wir den Talk gemacht. So, ich muss die Frage jetzt leider abbrechen. Die Zeit ist vorbei.